herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Mardisch aus Hannover
und Jochen Lawenz aus Siegen.
Für die heutige Folge haben wir uns vorgenommen, mal über erhöhte Leberwerte zu sprechen. Routinelabor, Labor, weil man so ein bisschen sich krank fühlt oder Labor, weil man mal ein, zwei Jahre keinen Check mehr hatte. Das ist beim Hausarzt sehr, sehr häufig. Und dann gibt es den ein oder anderen Laborwert, der steigt an, steigt zufällig an, ist ein erhöhter Befund, ist ein leicht erhöhter Befund. Und dann stellt sich oft die Frage, was ist zu tun? Und jetzt sind Leberwerte ja eigentlich so ein bisschen unter den häufigeren Laborwerten, die da so ansteigen. Achmed, welche Leberwerte steigen denn so im Zufallslabor so ein bisschen an? Was sind die Leberwerte, die eine Überweisung an Gastroenterologen triggern oder auch mal beim Hausarzt abgeklärt werden können?
Ja, da gibt es im Grunde genommen zwei oder vier Leberwerte, die wir bestimmen. Das ist einmal die GOT und die GPT und dann gibt es die Gamma-GT und die AP. Und je nachdem, welche Werte erhöht sind, lassen die schon einen gewissen Rückschluss darauf, was für ein Problem vorliegt. Vielleicht muss man aber nochmal einen Schritt zurückgehen und wie du es ja schon eingangs gesagt hast, ist es häufig ein Zufallsbefund bei den Routinekontrollen, Laborwerten, die wir tun. Weil es gibt nicht das Lebersymptom, bei dem ich gezielt nach erhöhten Leberwerten schaue. Also das einzige Lebersymptom, was man so kennt und hat, ist die Müdigkeit. Mehr ist es nicht. Und insofern sind die Erhöhungen häufig zufällig. Und ich glaube, wichtig ist, dass erhöhte Leberwerte abgeklärt gehören. Punkt 1. Punkt 2. Dass man aber auch nicht panisch werden muss, wenn sie erhöht sind, dass man sich auch in der Abklärung durchaus ein bisschen Zeit lassen kann und dass das keine Notfallsituation ist, dass das jetzt alles sofort passieren muss. Im Übrigen, wenn man in gewissen Intervallen erhöhte Leberwerte nochmal kontrolliert, dann haben die sich in Teilen schon auch normalisiert. Aber es gibt es mal so eine vorübergehende Erhöhung im Rahmen zum Beispiel eines Infektes. Wir haben ja gerade Influenza-Zeit, Viruserkrankungen, Atemwegsinfekte können mal zu einer vorübergehenden Erhöhung führen. Aber grundsätzlich Erhöhung der Leberwerte bedeutet immer, dass wir eine Abklärung uns auf den Weg machen müssen, diese abzuklären. Jochen, ich habe ja gesagt, vier Leberwerte und auch gesagt, man kann so ein bisschen diskriminieren, wo die Reise hingeht. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen oder bestimmst du dann noch zusätzlich gleich etwas oder beschränkst dich erstmal auf erhöhte Leberwerte und machst dann weitere Laboruntersuchungen?
Also mit diesen vier Werten kann man schon sehr viel anfangen, weil es einfach auch eine gewisse Richtung vorgibt, welche Konstellation das Ganze ist. Wir können das ja einteilen. GOT, GPT oder ALT, AST, je nachdem Labor, das ist gleichbedeutend. Wenn die erhöht sind, vor allem erhöht sind, dann handelt es sich in aller Regel um eine Entzündung der Leber. Da wissen wir noch immer nicht, welche Entzündung, aber wir können von einer Hepatitis sprechen an der Stelle. Wenn eher die Gamma-GT betont erhöht ist und die anderen Werte vielleicht nicht so stark erhöht sind, dann ist immer die Frage, liegt auch eine Erhöhung der alkalischen Phosphatase vor? Wenn die alkalische Phosphatase auch erhöht ist, also Gamma-GT, alkalische Phosphatase, dann nennen wir das cholestatisch. Das heißt, irgendwas stimmt mit dem Galleabfluss an dieser Stelle nicht. Und dann gibt es eben auch noch die uncharakteristischen, wo zum Beispiel nur die Gamma-GT erhöht ist. Es gibt Menschen, die haben chronisch Gamma-GT-Erhöhung. Man muss dazu wissen, das gibt es auch in anderen Organen im Organismus. Da stecken dann oftmals so metabolische Dinge dahinter, zum Beispiel eine Fettlebererkrankung, regelmäßiger Alkoholgenuss, Medikamente können da eine gewisse Rolle spielen. Und zu den Medikamenten ist noch ganz wichtig zu sagen, die Medikamente können alles machen, sowohl cholestatisch als auch Hepatitis als auch unspezifisch. Das heißt, die müssen wir immer auf dem Radar haben und die Frage müssen wir immer klären, wenn jemand erhöhte Leberwerte hat, was nimmt er für Medikamente und können die Medikamente die Ursache für diese Probleme sein? Und da ist es dann auch ganz wichtig, dass man nicht diesem Irrtum unterliegt, man muss das regelmäßig nehmen. Es gibt Medikamente, die nimmt man vielleicht nur einmal oder in größeren Zeitabständen und die können solche Probleme hervorrufen. Und es ist auch wichtig, dass Dinge, die die Patienten oft nicht nennen, für Leberschäden verantwortlich sein können. Und das sind die Nahrungsergänzungsmittel. Eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln kann solche Probleme machen. Die werden ja meistens nicht spontan genannt, sondern da muss man erst nachfragen. Und wenn man das so gemacht hat, wenn ich irgendwo jetzt weiß, der Mensch ist sonst jetzt nicht so schwer krank, die Werte sind jetzt auch nicht massiv erhöht, wenn man so ein paar tausend Werte hat, dann ist, glaube ich, Handeln angesagt. Aber wenn die so moderat erhöht sind, vielleicht das Doppelte der oberen Normgrenze, dann kann man erstmal schauen, gibt es eine Ursache, die wir vielleicht eliminieren können oder kontrollieren wir dann irgendwann oder machen wir zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn es bleibt, dann eine weiterführende Diagnostik. Ich glaube, mit diesen vier Werten kann man sehr viel anfangen. Die sagen uns einiges. Und was ich an der Stelle immer tue, und das würde ich auch für die Basisdiagnostik mit einbeziehen, ist eine Ultraschalluntersuchung der Leber und der Galle, dass man da schon mal einen Eindruck gewinnt. Sieht die Leber krank aus oder nicht?
Aber es ist ja dann schon wirklich ein breites Spektrum an möglichen Erkrankungen, die sich so hinter einer Erhöhung der Leberwerte verbergen können. Es ist immer die Frage, gibt es da so eine gewisse Systematik in der Abklärung, weil ja alles abklären, geht das, muss das oder kann man so ein bisschen auch stratifizieren? Du hast ja gesagt, das eine ist die Leberentzündung, das andere ist eher die Gallenwege betreffende Problematik oder Veränderung. Ist das für dich dann schon auch die Basis, entweder die eine oder andere Richtung zu gehen?
Ja, es kommt drauf an, wer sitzt mal vor mir? Ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Jung oder alt? Gibt es in der Familie auch Lebererkrankungen? Ja oder nein? Da kannst du schon eine ganze Menge diskriminieren, weil nur als Beispiel bei den cholestatischen Lebererkrankungen die primär biliäre Cholangitis ist eine Erkrankung der Frauen. Die primär sklerosierende Cholangitis ist eine Erkrankung der Männer, im Regelfall zu 80-90% assoziiert mit einer Colitis ulcerosa. Das heißt, man kann allein schon durch die Anamnese schauen, wer sitzt da vor mir, und die Leberwertkonstellation kann man eine gewisse Richtung vorgeben. Und wenn ich dann den Ultraschall noch dabei habe und gucke, sind Gallenwege gestaut oder nicht gestaut, sieht die Leber irgendwie auffällig aus oder nicht, dann bin ich da schon mal einen erheblichen Schritt weiter. Und dann sollte man nicht, wir machen immer alles. Ja, das finde ich ist schlechte Medizin. Das verbietet dann das Denken, sondern wir sollten tatsächlich überlegen, für diese Konstellation, was sind da jetzt die richtigen ergänzenden Untersuchungen?
Im Prinzip sind wir relativ tief jetzt schon eingestiegen. Wir sind schon sehr weit fortgedrungen zu richtig Erkrankungen. Aber so mein Eindruck bei diesen ganzen Lebererkrankungen ist oder bei diesen Leberwerterhöhungen ist, dass viele doch deutlich banaler sind erstmal, ja, dass man sozusagen nicht nur über die Medikamentenanamnese oder wie du deutlich gesagt hast, Jochen, auch über die Nahrungsergänzungsmittel, und die empfinde ich als relativ häufig auch Leberwert erhöhend, auch über die Ernährung ein bisschen reden sollte. Ich habe den Eindruck, dass neben Alkohol, der sozusagen immer angeschuldigt wird, wenn es an die Leber geht, auch Zuckerkonsum und Fructose und zuckerhaltige Getränke Leberwerterhöhungen verursachen können. Seht ihr das auch so oder habt ihr den Eindruck weniger?
Zumindest sagt man das immer so. Man sagt ja, diese zuckerhaltigen Getränke, fructosehaltige Getränke im Übermaß führen zu einer, ja, im Grunde genommen Leberverfettung. Und diese Leberverfettung äußert sich dann, muss nicht im Übrigen, aber kann sich in einer Leberwerterhöhung äußern. Und das, was wir dann natürlich erstmal primär im Ultraschall sehen, ist diese gewisse Leberverfettung, also eine hellere Leber im Ultraschall. Und die kann im Übrigen harmlos sein. Und die kann natürlich auch relevant sein, nämlich immer dann, wenn eine gewisse Entzündung auch eine Rolle spielt. Das ist am Ende, glaube ich, jetzt mal unabhängig von der Fructose und anderen zuckerhaltigen Getränken, wenn sie im Übermaß zu sich genommen werden, ja heute mittlerweile die häufigste Lebererkrankung. Die früher hat man gesagt, nicht alkoholische Fettleber. Da hat man eine neue Nomenklatur gewählt, dass man sagt, eine metabolisch bedingte Fettleber, weil sie im Grunde genommen den Kern viel besser trifft als nicht alkoholisch. Und das ist im Grunde genommen die Erkrankung, die heute die häufigste Lebererkrankung darstellt und die auch noch weiter sicherlich an Häufigkeit zunimmt. Das hat ja viele Faktoren oder viele Faktoren spielen da eine Rolle. Und die Frage in so einer Situation ist immer, ist das eine harmlose Verfettung oder ist es vielleicht doch eine schwerwiegendere Erkrankung, weil einfach noch eine Entzündungskomponente dabei ist. Aber am Ende ist das so die häufigste Konstellation. Wie würde man da weiter vorgehen, Jochen?
Gut, grundsätzlich kann man dann auch erst nochmal auf die Leberwerte schauen. Ist jetzt zum Beispiel bei der Fettlebererkrankung nur die Gamma-GT erhöht, dann spricht das eher etwas gegen eine relevante Entzündung. Das schließt das nicht aus, aber spricht eher dagegen. Ist dann auch noch die GPT erhöht, dann spricht es eher für eine relevante Entzündung. Und das Wesen aller Lebererkrankungen, aller chronischen Lebererkrankungen, ist ja das, dass sie am Ende, oft über Jahre oder Jahrzehnte, zur Leberzirrhose führen können. Und dieser Prozess von der normalen Leber, beispielsweise über die verfettete, die Entzündung, die mit Narbenbildung aushält, die sogenannte Fibrose, bis hin zur Zerstörung der Architektur der Leberzirrhose. Das ist ein Prozess, den wir ja gerne erkennen würden. Und die Frage ist, wie können wir das erkennen? Und da gibt es ganz pfiffige Dinge, die sich aus dem Labor ergeben, indem man aus Laboruntersuchungen und dem Patientenalter tatsächlich ableiten kann, ob da schon Narbenbildung in der Leber ist, also eine Fibrose ist, ein länger bestehender Leberschaden ist, der dann auch sicher vernünftig behandelt gehört. Das ist der sogenannte FIB-4-Score. Das ergibt sich aus dem Lebensalter der Patienten, aus GOT und GPT und den Thrombozyten. Das kann man in der App ausrechnen lassen, diesen Score. Und der teilt da schon sehr gut ein, ob da ein Risiko ist oder kein Risiko ist. Und das, finde ich, ist etwas, das sollte eigentlich immer gemacht werden. Eigentlich kann das Labor das von sich aus machen. In der Klinik, wo ich jetzt tätig bin, da wird das automatisch gemacht. Das steht bei jedem Patienten drauf. Ich brauche ja nur das Alter, die beiden Leberwerte und die Thrombozyten. Und dann weiß ich das. Ist da schon der Weg Richtung Zirrhose begonnen oder eben nicht? Und das determiniert dann natürlich auch, muss ich jetzt was tun oder genügt es zunächst mal, Kontrollen zu machen, Allgemeinmaßnahmen zu intensivieren, Ernährungsberatung zu machen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das liefern mir tatsächlich die Leberwerte in Verbindung mit den Thrombozyten.
Jochen, da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil im Prinzip, das ist ja das, was die Menschen dann in der Sprechstunde auch umtreibt. Der Hausarzt sagt, ihre Leberwerte sind erhöht. Im Internet informiert man sich dann und bekommt dann Aha-Alkohol, Fettleber, häufigste Ursache, FIB-4-Score. Aber dann ist es ja auch oftmals so, dass eigentlich nur so ein Wert wie die Gamma-GT erhöht ist. Das geht ja mit dem FIB-4-Score eigentlich nicht wirklich auf. Was sage ich denn einem solchen Menschen, wenn er die Gamma-GT um, lass es mal 20% erhöht ist gegenüber dem Normwert. Wie gehe ich da weiter, wenn die ganze differenzialdiagnostische Abklärung zum Beispiel jetzt nichts erbracht hat?
Die Gamma-GT ist relativ unspezifisch. Die gibt es auch in anderen Organen, anderen Geweben im Körper. Das heißt, eine isoliert erhöhte Gamma-GT, da würde ich zunächst mal nicht viel draus machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Voraussetzung, die alkalische Phosphatase ist normal. Das setzt sich voraus. Wenn die alkalische Phosphatase dann auch erhöht ist, dann geht es in eine etwas andere Richtung. Aber wenn es nur die Gamma-GT ist, und das ist sicherlich das Häufigste, was wir in der Bevölkerung haben, dann geht es erstmal um Abwarten, gelegentliche Kontrollen machen, aber keine intensivierte Diagnostik. Und bei den Patienten wird der FIB-4-Score normal sein, das heißt kein Hinweis auf eine höhere gradige Fibrose. Und wenn ich dann mir die Leber im Ultraschall angucke und finde da jetzt außer einem erhöhten Fettgehalt oder vielleicht auch gar nichts, nichts Besonderes, dann wäre das für mich keine Indikation, da irgendwo diagnostisch weiterzumachen.
Das ist ja eine ganz wichtige Frage, weil es ja, wie du sagtest, die meisten, die mit dem Begriff Leberwerten herumlaufen und geplagt sind, eigentlich eine Gamma-GT-Erhöhung ist. Und das sind sozusagen so unspezifische Erhöhungen, die, wenn sie sich nicht groß bewegen, einfach auch bleiben können. Weil diese Menschen finden im Internet ja dann auch Fibrose, Zirrhose und all das. Aber das sagst du uns ja ganz deutlich, das trifft nicht zu.
Ja, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, über Normalwerte zu reden. Das wissen die meisten Menschen auch nicht. Wie kommen Normalwerte im Labor zustande? Die kommen so zustande, dass man eine große Anzahl, sagen wir mal 1000 von vermeintlich gesunden Menschen untersucht, bestimmt die Werte und dann bildet man den Mittelwert plus minus zwei Standardabweichungen. Und das ist der Normalbereich. Das heißt, man akzeptiert von vornherein, dass 4,5% der Menschen außerhalb, drunter oder drüber liegen. Und irgendwo trifft man natürlich auch, wenn man viele Patienten sieht, solche Leute, die außerhalb liegen. Also eine isoliert gering, leichtgradig erhöhte Gamma-GT, da steckt häufig nichts dahinter. Und da geht es dann auch darum, die Patienten oder die Patientinnen zu beruhigen und nicht irgendwo das große Fass aufzumachen. Die haben wir früher ja gerne auch mal leberbiopsiert an dieser Stelle. Da kommt im Regelfall nichts raus oder vielleicht 5% Verfettung des Parenchyms, aber nichts Relevantes. Gibt es auch gute wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass das eigentlich eine überflüssige Maßnahme ist. Und heute machen wir das ja auch nicht mehr, dass wir die Leute dann biopsieren.
Jetzt hat Achmed uns ja gesagt, das häufigste Symptom ist Müdigkeit. Das führt dazu, dass ich mir morgen sofort die Leberwerte checken lassen möchte. Ja, ich könnte leberkrank sein. Und Jochen hat gesagt, so in der Basisdiagnostik neben dem Labor, das schon sehr viel Richtung vorgeben kann, ist ein Ultraschall mit dabei. Achmed, von dir würde mich jetzt interessieren, wann schreiten wir denn weiter? Wann reicht uns der Ultraschall nicht? Wann mache ich aufgrund einer Laborkonstellation eine weitere Schnittbildgebung wie ein Kernspin oder derartiges? Was sind da deine Algorithmen, die du verwendest?
Ich glaube, Ultraschall ist die Basis. Im Übrigen jetzt im Rahmen, wenn ich jetzt die Fettleber vor Augen habe und die Notwendigkeit, wir haben den FIB-4-Score gemacht, wir haben vielleicht Hinweise für eine Vernarbung, dann gibt es ja auch über die Ultraschalltechnik eine Zusatzuntersuchung, die etwas über die Lebersteifigkeit sagt. Die ist ergänzend durchaus zu dem ganzen Komplex und Thema Fettleber. Wenn ich die Lebersteifigkeit gibt's halt nicht an jeder Ecke. Insofern muss ich da schon auch das Zentrum suchen. Es verbreitet sich gerade ein wenig mehr als vielleicht noch vor 5 Jahren. Aber da muss ich schon auch das Zentrum suchen, in dem diese Diagnostik möglich ist. Aber das ist der Sektor Fettleber, Vernarbung, Fettleberentzündung etc. Wenn ich, und da geht es ja um die ergänzende Diagnostik, ich vielleicht eine Erhöhung der Gamma-GT und der AP habe, also die zwei Werte, die auf die Gallenwege und Veränderungen hindeuten, da kann es dann im zweiten Schritt notwendig sein, wenn dann auch einige Laborwerte, die ich zusätzlich mache, die mich so ein bisschen in die Krankheiten lenken lassen, wie PBC, PSC, wie wir sie gerade genannt haben. Dann ist, wenn ich Bildgebung mache, die MRCP, also die MRT-Untersuchung mit Darstellung der Gallenwege, das quasi nicht invasive Verfahren, was dann zur Anwendung kommt, weil ich in dieser Untersuchung im Grunde genommen genau einschätze und sehen kann, wie sind denn die Gallenwege verändert, sind sie entzündet, sind sie eingeengt oder beides in Kombination natürlich mit der Leberuntersuchung. Das ist mittlerweile eine Untersuchung, die relativ früh kommt. Früher haben wir sie sehr spät gemacht, heute kommt sie relativ früh, wenn dann noch bestimmte Laborwerte zusätzlich erfasst sind, die Antikörper, dann kommt irgendwann die MRCP, MRT-Untersuchung bei dem Patienten. Und ganz, ganz, ganz spät, wenn ich keine Diagnose habe, trotzdem eine Konstellation mit erhöhten Werten und die sich auch über eine Verlaufskontrolle weiter bestätigen, dann kann mal in ganz, ganz unklaren Situationen, aber das mittlerweile sehr selten, eine Leberprobe notwendig werden in diesen Konstellationen und das kann man mittlerweile ja auch ambulant durchführen, aber die Leberprobeentnahme ist wirklich sehr weit hinten mittlerweile. Früher hat man das viel häufiger gemacht. Das ist heute gar nicht mehr so notwendig.
Das liegt ja im Wesentlichen daran, dass wir sozusagen das Ausmaß der Schädigung der Leber ganz gut eben über die Ultraschalldiagnostik, über den FIB-4-Score beispielsweise erfassen können. Das konnten wir ja früher nicht. Da wussten wir ja nicht, bei Leberwerterhöhung ist das jetzt nur Entzündung, ist da Fibrose dabei. Selbst die Zirrhose war damals, kann ich mich noch dran erinnern, über die Histologie definiert. Ja, wir durften die Diagnose Zirrhose nicht stellen, wenn wir keine Histologie hatten. Die Zeiten sind Gott sei Dank für die Patienten vorbei. Aber ich glaube, bevor wir noch Bildgebung machen, ist es einfach wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es eben für viele Krankheiten auch spezifische Laborparameter gibt. Du hast gesagt, primär biliäre Cholangitis, PBC. Da gibt es einen Laborwert, der ist sozusagen beweisend für diese Erkrankung und das sind Antikörper, eben antimitochondriale Antikörper, die so spezifisch sind. Also wenn jemand, insbesondere wenn eine Frau cholestatische Leberwerte erhöht, Gamma-GT-Alkalisch-Phosphatase, hat diese antimitochondrialen Antikörper positiv, dann hat sie eine PBC. Und dann brauche ich keine Biopsie, dann brauche ich keine MRT, dann brauche ich gar nichts weiteres, dann muss ich eigentlich nur noch behandeln. An dieser Stelle gibt es ja gute Medikamente, die diese Problematik dann durchaus erfolgreich behandeln. Und das ist einfach wichtig zu wissen, gerade auch für Leute, die nicht viel mit Lebererkrankungen umgeht, dass es bei diesen Patienten darum geht, die früh zu erfassen und das nicht durchlaufen zu lassen, weil je früher ich sie behandle, desto besser ist die Prognose langfristig. Und das ist, glaube ich, etwas, was man immer wieder betonen muss. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass man die Leberwerte irgendwann abklärt. Auf der anderen Seite auch, wenn ich die hepatitische Konstellation habe, muss ich auch dran denken. Virushepatitis A, B, C, E, die müssen einmal geklärt werden und die Hepatitis D nur dann, wenn eine B vorliegt. Und dann kommen natürlich auch noch die sogenannten Autoimmunkrankheiten dazu, die ich auch häufig oder fast immer serologisch erfassen kann. Im Gegensatz zur PBC ist das eine Erkrankung, wo die Leberbiopsie immer noch ein Muss ist. Die Autoimmunhepatitis gibt es gerade aktuell eine sehr schöne Leitlinie noch dazu. Die sollte immer biopsiert werden. Ist eine der wenigen Erkrankungen.
Also ich habe jetzt mal für heute so ein bisschen mitgenommen, ja, dass also Leberwerterhöhungen jetzt mal gar nichts Seltenes sind und selten was richtig schwer Krankmachendes dahinter steckt. Dass man irgendwo, wenn die Leberwerterhöhung einen Zeitfaktor hat, sagen wir mal 3 Monate und sich diese Erhöhung bewahrheitet, dass man dann in die intensivere Suche geht, dass man nochmal mit dem Patienten redet, gibt es irgendwelche Ursachen, Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Ernährung oder anderes, dass man ihn untersucht, mal körperlich anschaut, ob was auffällig ist. So ein erster vernünftiger Schritt, ein Ultraschall von der Leber ist und vom Bauchraum ist, dass wir dann sozusagen im zweiten Schritt irrsinnig viel eigentlich mit Laborkonstellationen schon herausarbeiten können, was den Patienten weiterbringt und auch die weitere Diagnostik oder Überwachung orchestriert und dass man in wenigen Fällen dann weiterschreiten muss zu anderweitiger Bildgebung. Habe ich jetzt sozusagen für die einfache Leberwerterhöhung irgendwas außen vor gelassen?
Ich denke nein.
Perfekte Zusammenfassung.
Perfekte Zusammenfassung. Dann freut es mich riesig, meine Lieben, das war's heute wieder auf der Verdauungscouch. Die Leber ist total spannend. Ich glaube, wir müssen in einer der nächsten Folgen mal über die Fettleber nochmal genauer reden oder über die Hepatitis-Viren. Da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele. Oder die Autoimmunerkrankungen und diese ganzen Gallenwegsgeschichten. Da nehmen wir uns eine der nächsten Folgen wieder vor. Häufig ist es ein Zufallsbefund. Müdigkeit sei wohl das einzige spezifische Symptom. Aber ich bitte darum, dass nicht morgen 82 Millionen Menschen zur Blutentnahme gehen. Es freut uns, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass ihr bald mal wieder reinhört, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen auf der Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.